Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Und ich weiß ja, dass ihr True Crime mögt, ne? Meine liebe History-Gemeinde. Ich weiß, dass ihr nicht immer nur uns hört. Und nicht immer nur Geschichte. Nee, auch Verbrecher-Stories sind sehr beliebt. Also haben wir uns was überlegt. Ihr kriegt von uns auch mal eine Dosis True Crime. Natürlich True History Crime in dem Fall. Und damit es auch so richtig Dan Brown-mäßig wird, geht's um den Vatikan. Es geht um eine Lüge, die Jahrtausende überdauert hat. Und es geht alles los bei einem Mann namens Konstantin.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Jetzt habe ich Konstantin versprochen und dann kommst du hier plötzlich.
Und ich sage trotzdem Salve.
Schön, dass du da bist, Matthias. Sondershausen schmeiße ich jetzt auch noch kurz in den Raum. Ja, da fahren wir nämlich hin.
Es hört einfach nicht auf. Ja. Ja, wir sind schon wieder live auf der Bühne und ihr könnt uns besuchen kommen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Im Achteckhaus, das ist ein sehr, sehr schönes Gebäude in Sondershausen. Dort treffen wir uns am 22. November um 19 Uhr. Meldet euch an unter deutschlandfunknova.de. Der Eintritt ist frei und wir beschäftigen uns mit dem Tod Karls des Großen.
Karl der Große? Jetzt kommen wir zu einem anderen Großen, ja. Wir mal gerade auf, auch mit K. Konstantin der Große nämlich. Also ein besonderer Mann. Fangen wir an mit dem Begriff konstantinische Wende, Matthias. Was war diese konstantinische Wende?
Naja, die konstantinische Wende war das, was man heute so bezeichnet, die Hinwendung zum Christentum durch eben den berühmten Konstantin, römischer Kaiser, wird auch genannt Konstantin der Große. Das Ganze soll begonnen haben 312 mit der Schlacht an der Milvischen Brücke. Da haben wir auch schon mal eine Sendung zugemacht von Eine Stunde History. Dort hat er angeblich am Himmel das Chiro-Zeichen, also das Christus-Monogramm gesehen. Unter diesem Zeichen wirst du siegen, hat ihm dann der neben ihm stehende Bischof Eusebio von Caesarea gesagt.
Schöner Name.
Dann hat er gewonnen und dann hat er gesagt, jetzt sind wir alle Christen. Und das ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, aber er hat sich dann tatsächlich zum Christentum hingewendet. Er hat dann Byzanz ausgebaut zum Konstantinopel, zum heutigen Istanbul. Und er hat dort einen oströmischen Amts- und Regierungssitz eingerichtet und daraus wurde dann später die Teilung in Westrom und Ostrom.
Konstantin, also der römische Kaiser, unter dem Rom dann langsam christlich wird. Das ist diese konstantinische Wende. Sehr wichtig, Matthias. Jetzt kommen wir langsam zur Betrügerei allerdings. Die konstantinische Schenkung.
Jawohl. Und diese Schenkung ist eine Fälschung. Vermutlich im Auftrag des Papstes erstellt. Nachgewiesen wurde diese Fälschung übrigens vom deutschen Theologen Nikolaus von Kues 1433. Die Grammatik war für die Zeit der Entstehung offenbar falsch. Zudem wird die Bezeichnung Konstantinopel verwendet. Die Stadt hieß damals aber noch Byzantion. Und angeblich soll diese Urkunde 315 oder 317 ausgestellt worden sein von Kaiser Konstantin höchstpersönlich. Zeitlich würde das ja passen mit der Schlacht an der Milvischen Brücke, die war 312, und mit der Hinwendung zum Christentum insgesamt. Aber es ist fraglich, wie weit Konstantin wirklich selbst persönlich Christ wurde.
Und ob das auf einen Schlag passiert ist oder vielleicht im Laufe der Jahre so. Ne, Matthias, jetzt hast du es richtig spannend gemacht. Offensichtlich ein Fake, diese konstantinische Schenkung. Aber was steht da eigentlich drin?
Ja, die Schenkungsurkunde ist in zwei Teile aufgeteilt. Die erste ist die Confessio, also das Glaubensbekenntnis. Da steht dann drin, Konstantin habe sich taufen lassen von Papst Silvester. Silvester war Papst 314 bis 335, angeblich, weil er durch die Hände des Papstes von einem Aussatz geheilt worden sei. Damit wäre dann Konstantin der Große der erste römische Kaiser, der als Christ gehandelt hat. Das zweite ist die Donatio, also die Schenkung. Und da steht drin, dass bis zum Ende der Zeit, also für immer, die Päpste die Oberherrschaft über die Westhälfte des Römischen Reiches haben sollten. Das begründet den Kirchenstaat und damit wird die Rolle des Papstes und aller seiner Nachfolger natürlich gestärkt. Sie stehen eigentlich über den weltlichen Herrscher und das ist ein Streit, den gibt es noch sehr, sehr lange. Wer ist eigentlich mächtiger? Die weltliche oder die geistliche Macht und wir kennen das von den Kreuzzügen oder dem Investiturstreit.
Dazu könnt ihr übrigens, wenn ihr mal wollt, mehr lesen in unseren schönen Büchern History für Eilige. Gerade den Investiturstreit haben wir da nochmal durchgekaut. So Matthias, der Papst hatte jetzt also dank dieser Schenkung nicht nur die Kirche, sondern eben auch einen ganzen Staat, also wirklich einen weltlichen Staat unter seiner Herrschaft. Und damit hätten wir ja eigentlich schon das Tätermotiv zur Hand. Du sagst, der Papst hat es möglicherweise gefälscht. Es ging ihr also um Macht.
Genau. Er stand nämlich nach dieser Fälschung über den weltlichen Herrschern, mindestens aber war er fortan im Rang eines Kaisers. Und jedenfalls beanspruchte er die gleichen Vollmachten für sich, also Ländereien, Weisungsbefugnis gegenüber den Kirchengliedern im Römischen Reich. Er wollte das Primat auch gegen die Kirche in Konstantinopel durchsetzen. Vordergründig ging es um Fragen zum Abendmahl und zur Liturgie, aber eigentlich will der Papst 1054 die Oberhoheit des römischen Papstes gegenüber dem Patriarchen in Konstantinopel durchsetzen. Also Leo der IX. Versus Michael Kerularios. Ergebnis: das morgenländische Schisma, weil sich beide gegenseitig exkommuniziert haben. Also die Kirchenspaltung, die bis heute existiert. Und damit kommen wir zum eigentlichen Clou der ganzen Geschichte. Der Fake konstantinische Schenkung wirkt bis heute.
Einen schönen historischen True-Crime-Fall haben wir da also wirklich, ne? Auch wenn das mit dem Wörtchen Crime, also Verbrechen, hier ein heikles Thema wird, bleiben wir also vielleicht einfach mal beim Ausdruck Fälschung. Und die ganze Sache wird jetzt noch vertrackter, wenn wir gemeinsam einen Sprung machen. Macht mal mit uns diesen Sprung jetzt von Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert zum, Achtung, fränkischen König Pippin ins 8. Jahrhundert. Auch der hat der Kirche was geschenkt und beide Schenkungen hängen auch miteinander zusammen. Nadine Kreuzsaler hat für uns in den Archiven gewühlt.
Hiermit sage ich Papst Stephan II. Zu, ihm Rom und Ravenna, nebst Pentapolis, Istrien und Venetien, ferner Korsika und die Herzogtümer Spoleto und Benevent zu bewahren bzw. zurückzugeben.
So oder so ähnlich könnte es in der Urkunde zur pippinischen Schenkung geheißen haben. König Pippin verspricht, verschiedene Städte und Provinzen Mittelitaliens an den Papst und die katholische Kirche zu übergeben oder zurückzugeben. Allerdings, eine solche Urkunde wurde nie gefunden. Nur in den Annalen des Papstes finden sich Hinweise auf ein Schenkungsversprechen. Sie entspringt also wohl eher dem Wunsch des Papstes. Mitte des 8. Jahrhunderts ist das Frankenreich mächtig und es sollte später unter Karl dem Großen noch viel mächtiger werden. Aber erstmal ist Pippin der Jüngere am Zug. 751 besteigt er mit Hilfe des Papstes den Thron. Mit Pippin geht die Herrschaft von den Merowingern auf die Karolinger über. Weil Pippin vorher Hausmeier, also Königsverwalter, war und keinem Königshaus entstammt, muss er seinen Anspruch auf den Thron anders absichern. Er lässt sich vom Papst zum König salben, nach alttestamentarischem Vorbild. Kirche und Königtum rücken eng zusammen. Im Gegenzug für seine Unterstützung sagt Pippin dem Papst zu, ihm künftig militärisch zu helfen. 753 sieht Papst Stephan II. Die Zeit für König Pippin gekommen, dieses Versprechen einzulösen.
Diese Langobarden, es muss Schluss sein mit ihren Raubzügen und Verwüstungen. Schon König Liutprand war gegen Rom gezogen, jetzt ist es König Aistulf. Ravenna hat er schon erobert. Ich werde König Pippin um Hilfe bitten. Er ist es mir und der Kirche schuldig.
König Pippin schickt seinen Vertrauten Abt Droctegang nach Rom. Gleichzeitig wirbt der Papst im Frankenreich um politische Unterstützung für die Politik Pippins. Dort aber halten einige noch zum alten Bündnis mit den Langobarden. Als die Verhandlungen mit dem Langobardenkönig Aistulf den Papst nicht weiterbringen, macht sich Stephan II. Im Oktober 753 selbst auf den Weg ins Frankenreich. Dort bereitet ihm König Pippin einen herzlichen Empfang.
Willkommen!
In der Liber Pontificalis, einer Sammlung von Papstbiografien, steht über dieses Treffen geschrieben:
Und dort saßen sie zugleich in der Kapelle, und bald bat der heiligste Papst den König unter Tränen, dass er durch einen Bund des Friedens die Sache des heiligen Petrus und der römischen Respublika in Ordnung bringen möge. Und dieser tat dem heiligsten Papst sofort durch einen Eid Genüge, dass es sein Entschluss sei, ihm den Exarchat von Ravenna, das Eigentum der Respublika und ihre Orte auf jede Weise zukommen zu lassen.
König Pippin soll dem Papst also versprochen haben, die Gebiete, die der Kirche gehörten oder unter kirchlicher Verwaltung standen, zurückzugeben. Und dieses Versprechen der pippinischen Schenkung soll er am 14. April 754 in Quercy mit einer Urkunde besiegelt haben. Jedenfalls salbt der Papst König Pippin und dessen Söhne Karl und Karlmann 754 erneut. Der Bund zwischen Kirche und Karolingern könnte nicht fester sein.
Des Königs Aufgabe werde es sein, die Kirche mit Waffengewalt nach außen gegen den Ansturm der Heiden und Ungläubigen zu verteidigen und im Inneren die Anerkennung des katholischen Glaubens zu festigen. Aufgabe des Papstes hingegen sei es, den Kampf durch sein Gebet zu unterstützen, damit auf seine Interventionen hin Gott dem christlichen Volke zum Sieg über seine Feinde verhelfe.
Tatsächlich zieht Pippin gegen die Langobarden mehrmals ins Feld und erobert besagte Gebiete schnell. Die Macht und das Einflussgebiet des Papstes und der Kirche werden größer. Die pippinische Schenkung und auch die konstantinische Schenkung legen den Grundstein für einen päpstlichen Mittelstaat in Italien und für einen Kirchenstaat.
Pippins Schenkung, sagt Nadine, als Grundstein des Kirchenstaats. Nadine Kreuzhaller war das gerade für uns in einer Stunde History. So, und jetzt haben wir also zwei fragwürdige Schenkungen nebeneinander. Ja? Die von Pippin eben gehört und die von Konstantin, dem großen römischen Kaiser. Frau Hermann Otto, cui bono, wem hat's genutzt? Erstmal Schulterzucken. Schwierig,
ja,
ne?
Sehr schwierige Frage, kann man nicht einspännig beantworten.
Okay.
Sie hat in erster Linie den Päpsten genutzt.
Mhm.
Den Königen und Kaisern indirekt.
Okay, nehmen wir das mal nach und nach auseinander. Elisabeth Hermann Otto ist hier, Althistorikerin und exzellente Kennerin der römischen Geschichte. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Dichmann.
Wer war es denn dann also, der gefälscht hat? War es tatsächlich, wenn Sie sagen, es waren die Päpste, denen es genutzt hat, waren es die Päpste, waren es die Kirche?
Ja, also wir wissen nicht genau, wer das gefälscht hat.
Mhm.
Wir wissen nur, dass im Jahre 753 erstmalig diese konstantinische Schenkung als Urkunde auftaucht,
mhm,
die der damalige Papst Stefan II. Dem neuen fränkischen König aus dem karolingischen Geschlecht,
mhm,
nämlich Pippin, dem Dritten, überreichen ließ.
Mhm.
Vorher hatten wir noch nie etwas von einer konstantinischen Schenkung gehört. Erstmalig taucht sie da auf.
Also gut 400 Jahre nach Konstantin.
400
ne?
Jahre nach Konstantin, mhm, wahrscheinlich im Umfeld des Papstes entstanden.
Mhm. Warum will man eigentlich ausgerechnet dem Konstantin diese Schenkung in die Schuhe schieben? Es hätte ja auch die Schenkung eines anderen Kaisers sein können.
Ja, Konstantin ist ja als der erste christliche Kaiser bekannt, mhm, worden. Auch das ist eine Legendenbildung,
mhm,
hängt zusammen mit seiner großen Schlacht an der Milvischen Brücke, wo er seinen politischen Widersacher besiegt hat. Etwas völlig Normales in der antiken und auch in der späteren Geschichte. Nur der Clou der ganzen Sache ist der, dass Konstantin eine Erscheinung beziehungsweise einen Traum gehabt haben,
mhm,
soll.
Das Zeichen am Himmel. Ne?
Am Zeichen am Himmel. Mhm. In diesem Zeichen wirst du siegen. Und dass er also unter dem Schutz des Christengottes diesen Sieg erfochten hat und nicht wie bisher alle seine Siege unter dem Schutz des Sonnengottes.
Mhm.
Denn er war Verehrer des Sonnengottes.
Mhm. Wenn ich jetzt also 400 Jahre später auf die Idee komme, irgendjemandem erzählen zu wollen, dass mir bestimmte Teile Italiens gehören, weil sie der Kirche und dem Papst geschenkt worden sind, dann ist dieser Konstantin sozusagen ein dankbares Opfer.
Ja, und zwar insofern, als Konstantin, nachdem die Christenverfolgung beendet worden war, die nicht er beendet hat, sondern bereits schon sein Vorgänger,
aha,
aber Konstantin eben diesen Sieg über seinen Widersacher propagiert hat oder besser gesagt, die kirchlichen Quellen, die christlichen Quellen, haben ihn als Sieg des Christentums propagiert und Konstantin hat dann dieses bisher verfolgte Christentum und die Kirche und die Bischöfe mit Privilegien ausgestattet, die sich überhaupt nicht unterschieden von den Privilegien der anderen Religionen, besonders eben des paganen gleichheitnischen Staatskultes. Er,
mhm,
hat also das Christentum auf dieselbe Ebene gehoben wie alle anderen Religionen im Römischen Reich.
Aber damit ist ja noch nicht ausgeschlossen, dass er es nicht vielleicht doch getan hätte, oder? Dieses Land eben auch der katholischen Kirche zu schenken, der,
ja,
römischen Kirche.
Das, ja, hängt auch wieder zusammen. auch mit einer Legende. Mhm. Der Konstantin hat sich auf dem Totenbett taufen lassen, erst auf dem Totenbett, im Jahre 337, nicht in Rom, sondern im Osten des Reiches, in Nikomedien, das ist das heute türkische Izmir. Da ist er getauft worden von einem Bischof, der zur konstantinischen Familie gehörte und der ein Arianer war. Das passte natürlich gar nicht dem Bischof von Rom, dass der Konstantin im Osten getauft worden ist und auch noch von einem Bischof, der wahrscheinlich ein Ketzer war, weil er nämlich Arianer war.
Aus römischer Sicht jedenfalls.
Aus römischer Sicht. Und dann hat sich im Laufe weit nach dem Tod des Konstantin, also so 30, 40 Jahre später, in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts oder vielleicht zu Beginn des 5. Jahrhunderts, eine Legende herausgebildet. Und das ist die sogenannte Silvesterlegende.
Die haben wir auch schon gehört.
Ja, und diese Silvesterlegende werde ich ganz kurz erzählen. Ja. Konstantin kam als Christenverfolger nach Rom, hat die Christen verfolgt und wurde plötzlich von Aussatz übersät. Dann hat er seine paganen Priester gefragt, wie er denn davon wieder geheilt werden könnte. Und die haben ihm geraten, sich im Blut von unschuldigen Kindern zu baden. Daraufhin gab es einen enormen Aufstand der Mütter gegen dieses Gebot des Konstantin, was er dann auch sehr schnell zurückgenommen hat. Und nachts im Traum erschienen ihm zwei Männer. Später hat er erfahren, dass das Petrus und Paulus waren.
Natürlich.
Und diese beiden haben ihm geraten, er solle sich doch an den Bischof von Rom wenden, der sich ja vor der Christenverfolgung in den Bergen versteckt hätte. Der würde ihm alles sagen, wie er wieder von seinem Aussatz befreit würde. Das hat er dann auch getan. Das war eben Bischof Silvester von Rom. Und der hat ihm dann gesagt, dass nur die Taufe ihn befreien könnte. Dann hat er sich taufen lassen und als Dank dafür hat er ihm erstmal den Lateranpalast überlassen. Das ist auch historisch bezeugt. Das war nämlich die frühere Kaserne der Prätorianergarde, die aufgelöst war. Und dann hat er aber jetzt laut Silvesterlegende ihm auch noch Besitzungen in Italien überschrieben. Also zum Beispiel Ravenna und auch sonstige in Mittelitalien und hat ihm darüber hinaus den gesamten Westen abgetreten, alle Provinzen des Römischen Reiches und er, der Konstantin, hat sich dann in den Osten nach Konstantinopel zurückgezogen und der Papst hatte da, also damals Bischof von Rom, hatte damals dann die Oberherrschaft über den Westen und daran knüpft diese fiktive konstantinische Schenkung an, also auch wieder an eine Legende, nämlich die Silvesterlegende.
Also jede Menge Legenden rund um Konstantin und die katholische Kirche. Eigentlich doch verrückt, oder, Frau Hermann-Otto? Weil der riesige Kirchenstaat, der daraus entstehen sollte, begründete sich jahrhundertelang also auf dieser, was würden Sie sagen, Lüge?
Ja, auf dieser Lüge und Fälschung. Da müsste man vielleicht eine ganz kleine Korrektur anwenden.
Okay.
Kirchenstaat, haben Sie erwähnt. Dürfen wir nicht festsetzen schon bei Konstantin 315 oder auch mit der Silvesterlegende. Sondern wenn Beginn des Kirchenstaates erst mit der pipinischen Schenkung.
Wo der Papst die gefälschte konstantinische Schenkung vorzeigt.
Die ist ein Jahr später dann auf der Grundlage dieser sogenannten konstantinischen Schenkung dann ausformuliert worden. Da erst haben wir diesen Kirchenstaat. Und vielleicht ist es auch noch interessant zu wissen, was ist denn dazwischen? Was ist denn zwischen dem Papst Silvester und eben diesem Stefan dem II.?
Gute Frage. Was war denn da?
Da war das sogenannte Patrimonium Petri. Und das Patrimonium Petri bedeutet einzelne Besitzungen, die nicht die Kaiser, jetzt historisch, die privaten Christen der Kirche geschenkt haben. In Mittelitalien und in Süditalien. Und dieses zusammengewürfelte Land hat dann der große Papst, der Gregor der Große, am Ende des 6. Jahrhunderts dann richtig organisiert als einen Herrschaftsbereich. Mhm. Und dass das überhaupt möglich werden konnte, gehen wir wieder zurück zu Konstantin. Der hatte nämlich im Jahre 313 das sogenannte Mailänder Edikt verkündet. Mhm. Und in diesem Mailänder Edikt waren nicht nur alle Religionen im Römischen Reich gleichgestellt und toleriert, sondern darüber hinaus wurde das Christentum und die christliche Kirche als eine Institution des öffentlichen Rechtes anerkannt. Das bedeutet, dass nun die Christen die Kirche als Erben einsetzen konnten. Mhm. Das haben die Privaten gemacht. Die haben also für ihr Seelenheil dann die Kirche als Erben eingesetzt. Und natürlich der Bischof von Rom hat das verwaltet. Und in diesen zwei Jahrhunderten zwischen Konstantin und eben diesem Papst Stephan ist bereits der Papst der größte Landbesitzer in Italien, mhm, und der zweitgrößte Besitzer von Sklaven nach dem Kaiser.
Wow. Was für eine Geschichte der Landnahme, wenn man so möchte, ja, eigentlich. Letzte Sache vorher, mein Otto. Wie ist die ganze Sache denn eigentlich mal aufgeflogen?
Ja, das hat lange gedauert. Ja. Also es sind zwar immer wieder Zweifel angemeldet worden und es wurde immer, schon auch aus kirchlichen Kreisen, die nicht so nah am Papst dran standen, bezweifelt, weil es wohl aus dem Umkreis des Papstes kam. Mhm. Aber wissenschaftlich nachgewiesen worden ist die Fälschung im 15. Jahrhundert. Dann kam einige Jahre später, im 15. Jahrhundert, der Lorenzo Valla. Das war ein italienischer Humanist. Und der hat philologisch die ganze Sache widerlegt, mhm, wissenschaftlich. Die Päpste hat das überhaupt nicht gestört. Ja. Aber der eigentliche, dass es nachher dann doch geplatzt ist, ja, hängt dann mit der Reformation zusammen. Mhm. Dieses Buch von dem Lorenzo Valla, diese Untersuchung, die ist dann veröffentlicht worden von dem Ulrich von Hutten, dem Ritter, mhm, und ist dann in die ganze reformatorische Kritik eingeflossen gegen das Papsttum.
Euch gehört ja nicht mal euer kleines Stück Land da in Italien sozusagen.
Ja, mhm, aber die Päpste haben sich überhaupt nicht daran gestört, sondern haben weiter gesagt, ja, diese Urkunde, das ist wahrscheinlich eine Fälschung. Aber der Tatbestand der konstantinischen Schenkung, das war ja längstens Kirchenrecht geworden. Mhm. Da konnten sie ja gar nicht von weg. Das besteht. Und dann hat es gedauert bis ins 19. Jahrhundert. Da hat ein katholischer Kirchenhistoriker, der Ignaz von Döllinger, der hat dann wissenschaftlich bewiesen, dass es sowohl historisch wie philologisch wie juristisch unhaltbar ist und dass es sich eben um eine Fiktion, um eine Fälschung handelt. Und dann sind die Päpste eingeknickt und haben dann gesagt, ja, es geht ja auch nicht, dass uns dieser Machtanspruch, dieser weltliche, von dem römischen Kaiser Konstantin geschenkt sein soll.
Mhm. Eine verdammt lange Geschichte für eine kleine Fälschung mit langen und großen Auswirkungen, hat uns Elisabeth Hermann Otto nochmal eben erklärt in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Danke mich ebenfalls.
Also ich sag mal, Matthias, wenn heute jemand seine Hausarbeit mit ChatGPT oder so fälscht oder faked, dann sage ich pfui, ab in die Ecke zum Schämen. Aber die müssen sich ja alle ziemlich verstecken hinter dieser gefakten konstantinischen Schenkung, denn die hat wirklich über Jahrhunderte ihre Wirkung entfaltet.
Ja, sie hat wirklich eine Wirkung entfaltet. 753 nämlich präsentiert Papst Stephan II. Dem fränkischen König Pippin III. Diese Urkunde. Und die Franken sollen, das ist der Wunsch des Papstes, die Langobarden aus Norditalien vertreiben. Und angeblich hat Pippin dann im Erfolgsfall dem Papst die Gebiete versprochen, die er von den Langobarden erobern würde. Mhm. Also von Ferrara im Norden bis Ancona, etwa 200 Kilometer nordöstlich von Rom, sowie die südlichen Teile von Tuscien und das Patrimonium Petri. Also ein Mittelstaat entsteht von 756 bis 1870, bis das Königreich Italien gegründet wird.
So lange existierte dieser Kirchenstaat. Und das ist ja der eigentliche Irrwitz. Es kommt auf die erste Fälschung noch eine zweite obendrauf, weil wir eben nicht nur von der konstantinischen, sondern auch von der pippinischen Schenkung reden müssen.
Ja, genau. Also die erste ist ganz sicher eine Fälschung. Die zweite Urkunde, die beruft sich auf eine Urkunde, die es gar nicht gegeben hat. Wahrscheinlich also ist auch die zweite Urkunde ein Auftrag des Papstes gewesen. Und diese beiden dann Fälschungen sind die Grundlage für den Kirchenstaat. Der ist natürlich heute sehr viel kleiner als früher, aber immerhin, es gibt ihn noch. Unabhängiger Staat ist er seit 1929 mit den sogenannten Lateranverträgen.
Also dieser historische True-Crime-Fall, den wir uns da heute vornehmen, ist praktisch ein Doppelschlag der Betrügerei, wenn man so möchte. Ja? Und deshalb schauen wir uns auch diesen zweiten Schlag nochmal genauer an. Die Pippinsche Schenkung. Und zwar im Gespräch mit Sebastian Scholz. Er ist Historiker, Mittelalter-Experte und hat zur Pippinschen Schenkung geforscht und veröffentlicht. Hallo Herr Scholz.
Hallo Herr Dichmann.
Machen wir das nochmal ganz langsam, Herr Scholz. Pippin der Dritte war Frankenkönig. Der schlägt in Italien die Langobarden Mitte des 8. Jahrhunderts. Und anstatt sich diese Ländereien der Langobarden dann einzuverleiben, ihm und seinem Reich, ja, also wie so mittelalterliche Herrscher das eigentlich gern machen, schenkt er das der Kirche und dem Papst. Warum soll er das getan haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss sich vielleicht vergegenwärtigen, dass die Lage von Pippin ja nicht ganz einfach ist. Er kommt durch einen Staatsstreich an die Macht und hat eine Menge Gegner im eigenen Land. Und er verdankt dem Papst offensichtlich doch im Hintergrund irgendwie den Weg zur Krone. Wir haben da nur die fränkische Perspektive, die sagt, es gäbe eine Aussage des Papstes, dass Pippin eben König werden solle. Das ist von vielen Forschern bezweifelt worden. Aber ich glaube schon, dass irgendwas im Hintergrund gelaufen sein muss. Sonst hätte sich Pippin nicht in dieser Weise für den Papst eingesetzt. Und man muss ja eben einfach sehen, er macht überhaupt keine Geländegewinne in Italien. Also er besiegt die Langobarden, aber er besetzt ja kein Gebiet. Er zieht sich komplett zurück, im Gegensatz dann zu seinem Sohn Karl dem Großen, der das alles für sich beansprucht. Bei Pippin trotz zweier siegreicher Feldzüge kein Versuch, langobardisches Territorium zu annektieren.
Wichtiger Fakt, den Sie da mal eben einwerfen, dass wir es ja hier mit dem Vater Karls des Großen zu tun haben nebenbei, bei Pippin, und daher auch diese Beziehung zur Kirche besonders ist. Also Sie glauben, Herr Scholz, dass der Papst da vielleicht auch irgendwelche Garantien gemacht hat, damit Pippin ihm diese Ländereien schenkt?
Das ist ja schon eine Sache unter dem Vorgänger. Das ist Zacharias der Erste. Und da ist es laut den fränkischen Quellen so, dass Pippin angeblich eine Anfrage an ihn geschickt habe, ob es rechtens sei, dass derjenige, der gar keine Macht habe, König sei und nicht der König sei, der eigentlich die Macht habe. Und dann habe der Papst ihm entsprechend geantwortet, nein, der, der die Macht habe, der soll auch König sein. Und das habe Pippin dann als Legitimation genommen, um den Staatsstreich durchzuführen. Wie gesagt, das ist sehr umstritten, aber ich glaube schon, dass es irgendwo etwas gegeben haben muss, dass der Papst dem Pippin da die Steigbügel gehalten hat. Sonst kann ich mir diesen Einsatz für die Belange der Kirche in dieser Form nicht erklären.
Hat denn die konstantinische Schenkung da wiederum irgendeine Rolle gespielt? Also so nach dem Motto, der Papst packt die vielleicht aus und sagt mal her und sagt, schau mal her, wenn ein römischer Kaiser ja der Kirche schon Land schenkt, dann wirst du als fränkischer König, der auch noch geputscht hat quasi, ja wohl nicht weniger gnädig sein wollen.
Das glaube ich in diesem Falle nicht, weil selbst die optimistischen Frühdatierungen gehen nicht vor Paul den Ersten zurück. Und wir haben eigentlich keine wirklichen Spuren der konstantinischen Schenkung in dieser Zeit. Wenn Sie sich die handschriftliche Überlieferung angucken, dann sehen Sie, dass die konstantinische Schenkung erst im 9. Jahrhundert überliefert ist und ausschließlich in Handschriften, die im Fränkischen Reich entstanden sind und vor allen Dingen im Kontext mit der pseudo-isidorischen Schenkung. Und Johannes Fried hat vor längerer Zeit einmal vorgeschlagen, die Entstehung der konstantinischen Schenkung auch in diese Zeit zu schieben, also zwischen 830 und 840 erst, und ins Frankenreich zu setzen. Ich halte diesen Vorschlag für durchaus gut. Also das kann man nicht beweisen letztendlich. Hat schon aufgrund dieser handschriftlichen Tradition viel für sich, finde ich.
Aber wenn das so wäre, dann wäre ja für die Entstehung des späteren Kirchenstaats die Pippinsche Schenkung viel wichtiger als die konstantinische, weil man die konstantinische erst nach der Pippinschen praktisch in die Welt gesetzt hat.
Genau. So ist es.
Okay, verstehe. Vielleicht müssen wir uns jetzt aber auch gedanklich nochmal ins Mittelalter versetzen, Herr Scholz. Weil wenn man heute ein Grundstück kauft, ja, 2023, da gibt es Grundbücher und Grunderwerbsteuer und so, ja. Selbst bei stinknormalen Privatleuten geht das nicht einfach so, ein Stück Land zu verschenken. Und bei ganzen Landesteilen dringen wir dann irgendwo tief ins Völkerrecht und internationale Verträge vor. Aber damals, frühes Mittelalter, interessierte das damals irgendwen, ja, wie Land den Besitzer wechselt? Musste das überhaupt erklärt werden, dass jetzt plötzlich große Teile der italienischen Halbinsel der Kirche gehören?
Ja, das sind ja Schenkungen und die sind natürlich auch verbrieft. Also die römische Kirche hat dazu ihre Urkunden. Wir haben ja Schenkungen vor allen Dingen auch von Konstantin dem Großen an die römische Kirche schon sehr früh und das geht dann weiter auch unter seinen Nachfolgern. Und das wird ja in dieser Zeit alles noch urkundlich fixiert und auch in den Archiven abgelegt. Und man darf nicht vergessen, diese Archivtradition, die besteht ja weiter. Die hört nicht einfach mit dem Römischen Reich, also im westlichen Römischen Reich 476 auf, sondern diese Archive haben wir auch noch im 8. Jahrhundert. Die können wir im 8. Jahrhundert noch nachweisen, zumindest im gallischen Raum. Da existieren die auch in dieser Zeit noch. Das heißt, wenn wir als normaler Mensch ein Haus verkaufen, dann wird es auch in dieser Zeit in einer Urkunde festgehalten und im Archiv verwahrt.
Also das ist gar nicht so rechtlos und vertraglos, wie man sich das manchmal vorstellen mag, diese Zeit.
Auf keinen Fall. Mhm. Wir haben dazu die sogenannten Formelsammlungen, die eben, ja, Sie kennen das, wenn Sie heute zum Notar gehen, der macht nicht für Sie alles neu, sondern der zieht einen Vordruck raus und dann wird da geändert, was jetzt speziell in Ihrem Fall ist. Und genau dasselbe gibt es fürs frühe Mittelalter im Grunde genommen auch schon. Mhm. Funktioniert ein bisschen anders, aber
ja, das kann ich mir vorstellen.
So kann man sich ganz gut erklären.
Ja, okay. Jetzt gab es dann also diesen großflächigen Kirchenstaat dank der pipinischen Schenkung. Aber was war das eigentlich, das vielleicht noch als letztes, Herr Scholz, was war das denn eigentlich für ein Gebilde? Also selbst wirklich ein wichtiger europäischer Player, würde man heute sagen, politisch aktiv, militärisch, wirtschaftlich wichtig. Oder am Ende vielleicht doch eher so ein Symbol, weil wer herrschen wollte in Europa, musste sich auch gut mit der Kirche stellen.
Ja, es ist wie immer von allem was drin.
Okay, ja.
Also wirtschaftlich ist das sicherlich ein wichtiger Raum. Man muss aber eben einfach auch sehen, dass die Kirche natürlich nicht zu allen Zeiten auch wirklich über dieses Gebiet immer verfügen konnte. Also zum Beispiel das Exarchat von Ravenna, das sie ja dann erst bekommen, darüber können die Päpste im Frühmittelalter eigentlich nie wirklich verfügen. Der Patriarch von Ravenna ist zu stark, da kommt man nicht dran. Also der macht, was er will eigentlich im Grunde genommen. Und erst im Hochmittelalter und dann im Spätmittelalter wächst das wirklich zu einem Kirchenstaat zusammen, wenn man den Begriff so benutzen will. Und auch dieses Gebilde bleibt fragil, weil es bedroht ist von den umgebenden Mächten, die stärker sind in der Regel als das Papsttum. Das Papsttum ist immer auf Bündnispartner angewiesen, die es auch schützen. Also die Normannen übernehmen zum Beispiel ja zeitweilig den Schutz des Papsttums, dann später andere Gruppen. Aber alleine ist die Kirche nicht in der Lage gewesen, diesen Besitz irgendwie zu militärisch zumindest zu sichern.
Aber die Schutzmächte machen das auch nicht aus Jux und Dallerei, ne? Weil die sich davon immer die Legitimation der Kirche erhoffen wahrscheinlich.
Auch das, ja genau. Für den Normannen ist das einfach wichtig, um sozusagen ihre süditalienischen Eroberungen auch mit einem legitimistischen Deckmäntelchen zu bedecken.
Sebastian Scholz war das. Er ist Professor für mittelalterliche Geschichte in Zürich und ihr habt ihn gerade in einer Stunde History gehört. Danke fürs Gespräch, Herr Scholz.
Ich danke Ihnen, Herr Dichmann.
Wir fassen mal zusammen und ziehen einen Strich drunter. Der römisch-katholischen Kirche gehörte durch verschiedene Schenkungen ein großer Teil Italiens. Darauf befand sich ein eigener Staat, nämlich der sogenannte Kirchenstaat, der dann aber unterging im Zuge des Risorgimento. Vielleicht erinnert ihr euch, da haben wir schon mal eine Stunde History zugemacht. Das ist quasi die italienische Einigungsbewegung im 19. Jahrhundert. Da sollte erstmals dann ein geeinter italienischer Nationalstaat entstehen und da war dieser Kirchenstaat im Wege, der musste weg. So, das gipfelt 1870 in der Eroberung Roms. Rom wird zur Hauptstadt dieses ersten neuen italienischen Staates. Aber was machen wir jetzt plötzlich mit Papst und Kirche? Ja, weil die sind ja immer noch da, die sind ja nicht einfach weg. Die zogen sich zurück in ihren Petersdom und vom großen Kirchenstaat blieb nur noch so ein kleiner Teil in Rom zurück, den wir heute Vatikanstaat nennen. Matthias, jetzt hole ich kurz Luft, das war eine lange Hinführung, lange Zusammenfassung, aber den gibt es eben noch bis heute, diesen kleinen Vatikanstaat.
Ja, und das ist eine absolutistische Monarchie, das kann man nicht anders sagen, eine der letzten der Welt. Der Papst ist das Oberhaupt aller Katholiken in der Welt und das Staatsoberhaupt des Vatikanstaates. Er hat jede Menge Kompetenzen, er hat Gesetzgebungs- und Rechtsprechungskompetenzen und er hat einen Vertreter für sich selber, nämlich den Kardinalstaatssekretär. Und das ist eine echt maßgebliche Figur im Vatikan. Der bestimmt die politischen und vor allem die diplomatischen Aktivitäten des Vatikans. Er wird vom Papst ausgesucht und auch wieder abberufen. Und das Amt endet, dieses Kardinalstaatssekretärs, mit der Sedis Vacans auf dem Papstthron, also wenn ein Papst gestorben ist. gestorben ist.
Gut, jetzt sage ich aber mal, Matthias, es sind noch ein paar Quadratmeter um Petersdom rum und sonst nichts. Kein großer Kirchenstaat zumindest mehr, wie bis ins 19. Jahrhundert. Wird dieser Vatikan dann überhaupt noch politisch aktiv?
Er mischt auf jeden Fall mit. Ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht. Papst Pius XII., 1939 bis 1958 Papst. Der war vorher lange Zeit als Nuntius in Deutschland. 1933 handelt er das Konkordat mit dem nationalsozialistischen Staat. Das war die erste außenpolitische Reputation für Hitler. Mhm. 1937 verfasst er die Enzyklika mit brennender Sorge. Das ist eine Kritik und eine vorsichtige Verurteilung des Nationalsozialismus. 1939 aber gibt es keine öffentlich gemachte Kritik am Holocaust, obwohl er Informationen darüber hatte. Der zweite, den man nennen muss, auf jeden Fall ist Papst Johannes Paul II. Von 1978 bis 2005. Und ab 1980/81 ungefähr hat sich Johannes Paul II. In Polen eingemischt und Solidarność unterstützt. Und das führte dann ganz maßgeblich zum Sturz des polnischen Kommunismus und damit auch zum Ende des Kommunismus im gesamten osteuropäischen Raum.
Also aus einem ehemals ziemlich großen Kirchenstaat ist inzwischen ein kleiner Vatikanstaat in Rom geworden. Ein Stadtstaat in der Stadt sozusagen, ein Zwergstaat heißt es manchmal auch noch. Nur was da entschieden wird, das kann ja im Zweifel immer noch weltweit nachhallen. Im Guten wie im Schlechten. Wir müssen uns diesen kleineren Vatikanstaat heute also nochmal anschauen. Und das machen wir mit Experte und Kirchenhistoriker Jörg Ernesti. Hallo Herr Ernesti.
Ich grüße Sie und Ihre Hörerinnen und Hörer.
Kann man sagen, Herr Ernesti, dass der Papst und seine Kardinäle, wie die da in Rom so auffahren, ihren eigenen Staat haben, dass es einen solchen Staat überhaupt gibt, dass das alles immer noch eine Folge dieser beiden Schenkungen ist von Konstantin und Pipin?
Ja, wenn man ganz weit ausholt schon. Sie spielen auf die konstantinische und die pipinische Schenkung an.
Genau.
Die spielen allerdings heute für den Vatikan in der Begründung dieses Staates quasi keine Rolle mehr. Mhm. Man hat erwiesen, dass diese berühmte konstantinische Fälschungsurkunde eine Fälschung ist und auch schon 1433 ist ein Deutscher gewesen, ein Kirchenmann, Nikolaus Cusanus, der Universalgelehrte und spätere Kardinal, der erwiesen hat in diesem Jahr 1433, dass die konstantinische Schenkungsurkunde eine Fälschung ist.
Wir kommen gleich auf jeden Fall noch dazu, Herr Ernesti, wie denn eigentlich der Vatikan heute sein Staatsdasein erklärt oder zu erklären versucht. Aber trotzdem, dass es diese Idee in der Welt gibt, dass die Kirche auch einen Staat hat und beides irgendwo zusammengehört, ist das am Ende das Ergebnis zwei ziemlich großer Betrügereien?
Also Betrügereien würde ich nicht sagen, denn die pipinische Schenkung ist ja historisch real und unbestritten.
Nun haben wir aber auch von dieser pipinischen Schenkung die Dokumente ja praktisch nicht überliefert, ne? Also insofern schon auch alles ein bisschen wackelig.
Ja, aber aus den Annalen ist es also relativ gut belegt, aber man hat im Mittelalter nicht wirklich auf diese pipinische Schenkung rekurriert, sondern das Ganze historisch überhöht durch den Rückgriff auf Konstantin den Großen. Also damit war das Ganze dann im Grunde genommen legitimiert.
Gab es denn irgendjemanden, der das im Laufe der Jahrhunderte mal in Frage gestellt hat und gesagt hat, naja, also wenn diese konstantinische Schenkung schon gefaked oder gefälscht ist, hat der Vatikan, haben die Kirche ja eigentlich gar keinen Anspruch auf dieses Land, auf diese Ländereien?
Also meines Wissens ist Nikolaus von Kues der Erste gewesen. Also der Kontext ist der Humanismus, eine Zeit der erneuerten Gelehrsamkeit, des Rückgriffs auch auf die römische Gelehrsamkeit. Eine Zeit, in der man eigentlich auch erst das Instrumentarium gehabt hat, Urkunden zu begutachten, Urkunden zu vergleichen und eben zu dem Schluss zu kommen, es handelt sich um eine Fälschung. Ich habe in Südtirol im Archiv Urkunden gesehen, die Cusanus dann später als Fürstbischof von Brixen selbst sich angeschaut hat. Und da hat also Cusanus wirklich am Rande Notizen vorgenommen und aufgeschrieben, das kann nicht sein, denn in dieser Urkunde steht es anders und hat also wirklich sauber, historisch, quellenkritisch gearbeitet.
Aber hat er denn anschließend auch gefordert, dann muss die Kirche das auch wieder zurückgeben? Oder was war der Schluss aus seinen Beobachtungen?
Ja, die Begründung wird ja dann eine andere, die Begründungsfigur für diesen Staat. Nicht? Man gut, wer sollte auf diesen Staat, auf diese Gebiete, seit Innozenz III. Ist das ein Staatsgebiet, was relativ konstant dann bis ins 19. Jahrhundert sich durchgehalten hat. Also das sind die heutigen italienischen Provinzen Emilia-Romagna, die Marken, Umbrien und Latium. Ich meine, es gab ja keinen italienischen Einheitsstaat, kein italienisches Königtum. Insofern, wem sollte dieses Staatsgebiet sonst zustehen? Wer sollte Anspruch darauf erheben?
Aber als dann dieser italienische Staat langsam entstand, darüber haben wir auch schon mal eine Stunde History gemacht, da kamen eben Begehrlichkeiten auf. Ne? Da hat man gesagt, naja, warum gehört das eigentlich der Kirche?
Ja, und in der Neuzeit wird dann die Begründungsfigur für diesen Staat eine andere. Da ist es eben nicht mehr die pippinische und beziehungsweise noch mehr konstantinische Schenkung, sondern der Gedanke, der Papst als Oberhaupt der weltweiten Christenheit darf niemandes Untertan sein. Also er darf nicht Untertan irgendeines weltlichen Herrschers sein. Diese Begründung, die klingt noch nach bis ins 19. oder sogar frühe 20. Jahrhundert.
Klingt die auch noch nach bis heute? Also wird auch der Vatikanstaat heute so erklärt?
1929 hat man ja diesen Staat im Grunde genommen neu begründet. Das ist ein ganz neuer Staat. Also man hat in den Verhandlungen im Heiliger Stuhl Königreich Italien, vertreten durch die Regierung Mussolini, nicht gesagt, also wir lassen den alten Staat, der 1870 durch die Piemontesen, das Risorgimento, die italienische Einheitsbewegung untergegangen ist, reaktivieren den einfach nur, sondern es ist tatsächlich eine neue Staatsgründung, die da vollzogen wird. Und in den Lateranverträgen von 1929, wo diese Lo Stato della Città del Vaticano, das ist der offizielle Staatsname, der Staat der Vatikanstadt, begründet wird, da wird vom Königreich Italien anerkannt, dass der Heilige Stuhl, vertreten durch den Papst, eine Souveränität sui generis hat. Und diese Souveränität...
Also einfach aus sich selbst heraus.
Ja, ja. Also der Papst ist Staatsoberhaupt gewesen, hat also eine Staatsgewalt, auch ohne Territorium, und hat diese Staatsgewalt ja auch immer beansprucht nach 1870, als das der alte Kirchenstaat verloren gegangen ist. Man hat zum Beispiel, Ausdruck davon ist, dass man Botschafter akkreditiert hat im Vatikan, diplomatische Beziehungen zu Staaten unterhalten hat, zeremoniell im Vatikan gepflegt hat, dass das eines Staatsoberhauptes ist. In der Zeit von 1870 bis 1929, also die Souveränität des Heiligen Stuhls hat immer bestanden. Das ist dann auch vom Königreich Italien anerkannt worden. Und man hat im Grunde genommen, salopp gesagt, eigentlich nur noch ein kleines Territorium dazu gegeben.
Ja.
Und der Papst ist, und das ist eine kleine Kuriosität, die staatsrechtlich ganz ungewöhnlich ist, der Papst ist ein zweifacher Souverän, hat eine zweifache Staatsgewalt. Einmal für den Heiligen Stuhl. Er ist also der Souverän des Heiligen Stuhls. Aber er ist auch Souverän, Staatsoberhaupt dieses kleinen Territoriums namens Vatikanstadt.
Und dieser kleine Vatikanstaat, tritt er tatsächlich als politischer Player auf der Weltbühne auf? Ist es vielleicht eher nur ein Symbol? Was ist das, dieser Vatikanstaat heute?
Ja, das ist ja eine Kuriosität, dass dieser Vatikanstaat eigentlich nicht in Erscheinung tritt auf der Weltbühne. Das ist wahrscheinlich der einzige Staat auf der Welt, der zu keinem anderen Staat diplomatische Beziehungen unterhält. Und keine Nunzien, also päpstliche Botschafter aussendet, noch Botschafter akkreditiert, empfängt. Alle Botschafter sind akkreditiert beim Heiligen Stuhl. Der Heilige Stuhl hat zu 183 Staaten auf der Welt diplomatische Beziehungen. Also kaum ein anderer Staat auf der Welt, die USA, Deutschland haben ähnlich viele diplomatische Beziehungen. Aber es ist der Heilige Stuhl, der diese Beziehung unterhält, nicht der Vatikanstaat. Der Vatikanstaat schließt auch keine internationalen Verträge für gewöhnlich, nur in technischen Bereichen, also etwa im Telegrafenverein oder was Fragen der Infrastruktur angeht. Da kann ja dieser kleine Staat, der Vatikanstaat, nicht leben ohne Verträge mit Italien. Irgendjemand muss ja das Wasser liefern, muss ja die Internetverbindungen, die Glasfaserkabel legen bis zu den Toren des Vatikans oder so. Für sowas muss man Verträge schließen. Aber Akteur auf der internationalen Bühne ist der Heilige Stuhl, dessen Souverän der Papst ist.
Und wie wirksam ist dieser Heilige Stuhl? Weil ich denke, was da entschieden wird, spielt ja auch in tausenden, abertausenden katholischen Einrichtungen weltweit eine Rolle. Ich nehme mal ein Beispiel der letzten Jahre, wenn in tausenden dieser katholischen Einrichtungen über Jahrzehnte Frauen und Kinder misshandelt wurden und im Vatikan will man das nur zögerlich aufarbeiten, wirkt das in alle Teile der Welt.
Ja, also der Vatikan hat da schon auch einen sehr, sehr großen, beziehungsweise der Heilige Stuhl einen sehr, sehr großen Einfluss. Der Papst ist Sprecher der größten einzelnen Religionsgemeinschaft der Welt, die übrigens auch noch wächst weltweit. Also seit im Pontifikat von Papst Franziskus ist die katholische Christenheit um etwa 150 Millionen Menschen gewachsen. Das vergessen wir leicht in Deutschland, wo die Zahl der Christen allgemein, aber auch der Katholiken im Besonderen stark abnimmt. Aber mir hat sehr geholfen zu verstehen, den Einfluss des Heiligen Stuhls, eine Kategorie, die heute auch im Vatikan selbst verwendet wird, nämlich, also der Vatikan hat Soft Power. Nicht die USA haben Hard Power, weil sie militärische Macht haben, weil sie wirtschaftliches Gewicht haben. Das hat der Vatikan nicht. Der Vatikan, der Heilige Stuhl, das Papsttum, die können eigentlich nur vertrauen auf die Kraft der Argumente. Dadurch, dass sie gut vernetzt sind, dadurch, dass sie sich für humanitäre Fragen einsetzen, das nennt man in der Politikwissenschaft Soft Power. Und da ist natürlich der Vatikan relativ stark.
Jörg Ernesti, Kirchenhistoriker. Danke fürs Gespräch, Herr Ernesti.
Ja, bitte sehr.
Es ist ja schon krass, wenn man sich das alles nochmal so zusammenlegt und überlegt, was da passiert ist. Wieso gehört der Kirche eigentlich ein Stück Land mitten in Italien, mitten in Rom, ja? Immobilien- und Grundstückpreis würde ich mich nicht mal trauen zu raten. Na, das ist so wegen einer gefakten Schenkung, beziehungsweise eigentlich einer Verkettung von Unwahrheiten oder zumindest Halbwahrheiten. Aber Matthias, Lügen und Halbwahrheiten zumindest sind in der Menschheitsgeschichte irgendwie keine Seltenheit.
Ja, die gibt es zuhauf. Da gibt es auch ein sehr schönes Buch, das heißt Fotos, die lügen. Da gibt es unendliche Beispiele für Manipulationen an Fotos, die ein Ereignis ganz anders darstellen, als es tatsächlich gewesen ist. Oder es gibt lügnerische Verharmlosungen oder Verdrehungen der Realität, zum Beispiel die berühmte Dolchstoßlegende oder schlicht platte Lügen als Staatsdoktrin. In den DDR-Geschichtsbüchern stand doch tatsächlich zu lesen, 1950 hat Nordkorea überfallen, dabei war es wirklich andersrum. In der jüngsten Zeit hat es die Hitler-Tagebücher gegeben. Im Mittelalter gab es die sogenannte eiserne Jungfrau, ein sehr viel später erst angefertigtes, ausgedachtes, angebliches Folterinstrument im Mittelalter.
Das gab es nämlich gar nicht. Ja.
Das gab es überhaupt nicht. Und nicht zuletzt gibt es eine Vielzahl von geschichtsrevisionistischen Darstellungen. Sie alle gaukeln uns eine Fake-Geschichte vor mit dem Ziel, und das ist das eigentlich Wesentliche, wir wollen die Gegenwart manipulieren.
Allerdings, ja, wenn solche Fakes und Lügen und Halbwahrheiten irgendwann mal auffliegen, dann erschüttern sie ja auch mächtig das Vertrauen. Und darum geht es das nächste Mal in einer Stunde History. Werden wir dann nämlich über die Flick-Affäre sprechen. Wenn euch das gar nichts sagt, dann werfe ich noch 1983 in den Raum und Parteispenden. Ich bin Markus Dichmann, ich hoffe, wir haben euer Vertrauen und bis dahin euch eine gute Woche. Macht's gut.
Wir sehen uns in Sondershausen am 22.11.
Ah ja, richtig, genau. Bis dahin, Freunde.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.